ARD.
HR Info. Das Thema.
Zwischen Freude und Skepsis. Einigung auf Waffenruhe in Gaza. So haben wir das Thema heute aus gegebenem Anlass genannt. Es war ein langes Hoffen und Bangen. Die Verhandlungen in Doha über eine Waffenruhe in Gaza, die hatten sich ja über mehrere Monate hingezogen. Und heute Morgen wissen wir nun endlich, es ist eine Einigung erzielt worden. Ich habe Jan-Christoph Kitzler, unseren Korrespondenten in Tel Aviv, gefragt, wie sieht diese Einigung denn nun aus? Es ist ja nicht etwa so, dass jetzt alle Geiseln, die noch am Leben sind, auf einen Schlag freigelassen würden.
Es geht erstmal tatsächlich um 33 Geiseln, wobei auch da nicht alle mehr am Leben sein werden wahrscheinlich. Also es werden auch ein paar Leichen übergeben. Das Ganze soll am Sonntagmittag beginnen und dann wird man sehen, ob das funktioniert. Es waren jetzt Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes schon in Israel, um da auch die Modalitäten der Übergabe dieser Geiseln zu regeln. Am Sonntagmittag soll das beginnen. Es sollen auch palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen in großer Zahl freikommen. Und dann ist auch vorgesehen ein Rückzug der israelischen Truppen. Zunächst mal aus den Ballungsräumen im Gazastreifen, aber dann natürlich auch weiter. Das Ganze ist jetzt diese erste Phase. Nach 16 Tagen sollen dann Verhandlungen beginnen über die Freilassung der weiteren Geiseln und dann eben soll das Ganze erstmal 42 Tage dauern. Das große Ziel ist natürlich dann ein dauerhaftes Ende des Kriegs im Gazastreifen nach über 15 Monaten und ein Wiederaufbau des Gebietes und eine Verbesserung der humanitären Lage dort. Aber erstmal muss das Ganze jetzt am Sonntag in Gang kommen.
Also erstmal Phase 1. Was heißt diese Einigung jetzt für die Menschen in Gaza? Wie schnell werden sie spüren, dass es diesen Deal gibt?
Also die nächsten Stunden werden wahrscheinlich nochmal schwierig werden. Es gab jetzt in der Nacht auch einen weiteren israelischen Angriff. Auch gestern wurde nochmal heftig angegriffen. Auch die Hamas hat in den letzten Tagen immer wieder noch israelische Truppen angegriffen. Und es gab gestern auch einen kleinen Raketenalarm am Rand des Gazastreifens. Also das ist nochmal so, dass da beide Seiten nochmal Stärke zeigen wollen, bevor sozusagen dieser Deal beginnt. Auf der anderen Seite gibt es in Gaza jetzt Hoffnung bei den Menschen. Man muss sich vorstellen, die meisten sind ja nicht mehr in ihren Häusern, sondern leben in Zelten oder improvisierten Unterkünften. Sie leben unter Luftangriffen und dem Einsatz der israelischen Truppen. Es gibt nach palästinensischen Quellen über 46.000 Tote, weit über 100.000 Verletzte, eine flächendeckende Zerstörung. Die Menschen haben gestern gejubelt und haben gesagt, endlich schweigen die Waffen. Und das ist die große Hoffnung der Menschen dort, dass die Angriffe aufhören, dass die Menschen dort wieder in Sicherheit leben können. Zumindest hoffen das dort die allermeisten.
Bei der Hamas ist man sich da jetzt anscheinend ziemlich einig. Die Israelis werden noch abstimmen im Sicherheitskabinett heute. Was ist da zu erwarten?
Also es wird damit gerechnet, dass das durchgeht, sonst hätte es jetzt auch nicht die israelische Zustimmung gegeben. Auf der anderen Seite gibt es markige Töne von den rechtsextremen Koalitionspartnern, von Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich zum Beispiel. Der Finanzminister hat gesagt, wenn der Krieg in Gaza dauerhaft enden sollte, bin ich raus aus der Regierung. Also diese Leute sagen, wir haben die Kriegsziele bisher nicht erreicht. Die Hamas ist noch nicht besiegt und deswegen muss dieser Krieg fortgesetzt werden. Und da gibt es schon auch einen gewissen Druck. Deswegen gibt es auch Misstrauen hier auf der israelischen Seite, auch bei den Angehörigen. Die haben in den letzten Tagen immer wieder gesagt, es kann nicht sein, dass nur 33 freikommen. Wir wollen alle Geiseln frei bekommen und die trauen der eigenen Regierung nicht, dass sie tatsächlich einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza und eine dauerhafte Freilassung aller Geiseln tatsächlich jetzt verhandeln wird, sondern die befürchten, dass der Krieg dann wieder hochgefahren wird. Und das wäre dann natürlich eine sehr, sehr geringe Hoffnung für die verbleibenden Geiseln im Gazastreifen, dass sie noch lebend rauskommen.
Was sagt dieser jetzt zustande gekommene Deal denn über die zukünftige Verwaltung des Gazastreifens?
Also darüber wird erstaunlich wenig geredet, obwohl das natürlich ein großes Thema ist. Wer wird den Gazastreifen regieren künftig? Die israelische Seite hat bisher immer nur gesagt, was sie nicht will, nämlich dass die Hamas noch irgendeine Rolle spielt. Das ist auch internationaler Konsens, das hört man zum Beispiel auch aus den USA. Die Hamas darf keine Kontrolle mehr im Gazastreifen haben, wobei sie jetzt noch immer Teile des Gazastreifens kontrolliert und immer auch noch weitere Kämpfer rekrutieren kann, weil sie eben über einen Teil der Hilfslieferungen verfügt, die dann geplündert werden und diese in ihre Hände bringt. Die Frage ist eben, was kann zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas tun, die das Westjordanland regiert? Die versucht sich in den letzten Tagen in Stellung zu bringen und zu sagen, wir können auch eine Rolle in Gaza spielen, aber auch das lehnt Israels Regierung ab. Also das wird eins der großen Themen sein. Wer regiert den Gazastreifen in Zukunft? Von Israel kommen da bisher wenig konstruktive Vorstellungen und auf der palästinensischen Seite gibt es darüber auch keine Einigung. Also das wird, glaube ich, Thema der Verhandlungen sein, wie es dann weitergeht. Da wird es, glaube ich, ziemlich viel auch Anschub geben müssen von den arabischen Staaten, aber auch von Seiten der USA.
Nach der Einigung auf ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas habe ich mit Jan-Christoph Kitzler gesprochen, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Da sind also große Hoffnungen verbunden mit diesem Abkommen und auch in den USA ist die Erleichterung über diesen Deal groß. Der scheidende US-Präsident Joe Biden hatte über Monate auf diese Einigung hingewirkt.
I'm deeply satisfied. This day has come, finally come.
Ich bin zutiefst zufrieden, dass dieser Tag endlich gekommen ist, sagte Präsident Joe Biden im Weißen Haus, noch vor seiner großen Abschiedsrede an die Nation. Die Verhandlungen hätten zu den härtesten gehört, die er je erlebt habe.
This is one of the toughest negotiations I've ever experienced.
Und auf die Frage einer Reporterin, wer denn nun die Anerkennung für den Deal verdiene, er oder Donald Trump, reagierte Biden kurz angebunden. Ist das ein Witz?
Is that a joke?
Tatsächlich ist in den USA die Deutungshoheit über das erzielte Abkommen entbrannt. Trump und seine Anhänger sind überzeugt, es war der Druck von Trump, der den Erfolg möglich gemacht hat. Der künftige Präsident hatte der Hamas gedroht, im Nahen Osten werde die Hölle losbrechen, sollten die Geiseln zu seinem Amtsantritt nicht freigelassen werden. Es werde nicht gut für die Hamas, es werde für niemanden gut, die Hölle werde losbrechen.
It will not be good for Hamas. And it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out.
Nun schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, der Waffenstillstand habe nur aufgrund seines historischen Wahlsieges zustande kommen können. Und Trumps designierter Sicherheitsberater Mike Walls betonte auf CNN, wenn Trump nicht gewählt worden wäre, wäre dieser Deal nicht vorangekommen und wahrscheinlich keine Geisel lebend befreit worden.
I'm convinced if President Trump were not elected, this deal was stuck. And unfortunately, I don't know that we would have had anyone coming out alive.
Die Biden-Regierung hatte seit Monaten hinter den Kulissen über einen Waffenstillstand verhandelt. Und so betonte Biden auch gleich zu Beginn seiner Abschiedsrede an die Nation, der Deal gehe auf einen Plan zurück, den er bereits im Mai vorgestellt habe. Das Abkommen sei unter seiner Regierung ausgearbeitet und verhandelt worden.
This plan was developed and negotiated by my team.
Die Umsetzung liege nun aber zum größten Teil bei der nächsten Regierung unter Trump. Und so habe man in den vergangenen Tagen als ein Team gesprochen, hatte Biden schon vor seiner Abschiedsrede erklärt.
In these past few days, we've been speaking as one team.
An den Gesprächen in Doha war auch Trumps Nahostgesandter Steve Witkoff beteiligt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby bestätigte auf Fox News, Präsident Biden habe das nationale Sicherheitsteam angewiesen, sicherzustellen, dass das Trump-Team, insbesondere Witkoff, sich voll und ganz einbringen könnten.
The president made it clear to us on the national security team that we needed to make sure that the Trump team, in particular Mr. Witkoff, were part and parcel and fully invested in everything we were doing.
Was genau an den Verhandlungstischen abgelaufen ist, wissen nur wenige. Aber offensichtlich ist der zustande gekommene Deal auch auf die Zusammenarbeit der jetzigen und künftigen US-Regierung zurückzuführen. Wenn auch Biden und Trump kaum als Team auftreten, hinter den Kulissen scheint es funktioniert zu haben.
Donald Trump reklamiert den Erfolg bei den Verhandlungen in Doha für sich, aber die Hauptarbeit hat wohl das Team von Joe Biden geleistet, Nina Barth berichtete. Den Menschen in Gaza und den Geiseln dürfte es egal sein, wer den Deal zum Erfolg gebracht hat. Hauptsache, er funktioniert.
HR Info. Das Thema.
Zwischen Freude und Skepsis, Einigung auf Waffenruhe in Gaza, haben wir das Thema heute Morgen hier genannt. Schließlich waren Abkommen zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas schon oft kurz vor knapp gescheitert. So kann man auch jetzt kaum umhin, sich zu fragen, wie haltbar ist diese Vereinbarung, die da in Doha getroffen wurde. Und diese Frage habe ich weitergegeben an unseren Korrespondenten für Katar, Moritz Behrendt. Das israelische Sicherheitskabinett muss das Abkommen noch billigen. Falls das geschieht, was passiert dann als nächstes? Kommen dann die Geiseln endlich nach Hause?
Nach und nach ja. Dieses Abkommen ist ja relativ komplex und umfasst wirklich verschiedene Aspekte. Zunächst wirklich sollen die Waffen 6 Wochen lang ruhen. Währenddessen sollen zunächst 33 Geiseln freikommen, auch nicht alle auf einmal, sondern erstmal 3 pro Woche und insgesamt halt tatsächlich 33 in den ersten 6 Wochen. Das Abkommen umfasst dann außerdem, dass im Gegenzug palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden und den Rückzug der Israelis, der soll in dieser ersten Phase beginnen und es sollen Hilfslieferungen für den palästinensischen Küstenstreifen ermöglicht werden von bis zu 600 Lkw, die täglich aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah nach Gaza kommen können, ist die Rede.
Ist denn inzwischen eigentlich klar, um welche Geiseln es sich handelt? Die Vereinbarung umfasst ja noch längst nicht alle.
Die Vereinbarung umfasst in Phase 2, die noch nicht so ganz klar umrissen ist, tatsächlich dann auch alle Geiseln. Insgesamt sind es 98, wobei nicht ganz klar ist, wie viele davon überhaupt noch am Leben sind. Und die israelische Seite hat die Hamas immer wieder aufgefordert, Listen vorzulegen. Wer ist genau noch am Leben? Wer kann wann wie freikommen? Das hat die Hamas meistens verweigert oder war dazu auch nicht in der Lage. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt in den letzten Zügen, bevor das Abkommen geschlossen wurde oder fast geschlossen wurde, die Hamas da tatsächlich nochmal konkrete Namen genannt hat. Aber für die Angehörigen der Geiseln bleibt es ein banges Warten, zumal ja diese Freilassung wirklich Schritt für Schritt erfolgt. Das heißt, viele wissen noch nicht, ob ihre Liebsten noch am Leben sind und wann sie wirklich freikommen.
In Gaza ist das Abkommen gestern auf den Straßen gefeiert worden. Die Zivilbevölkerung da ist absolut am Ende. Die Hamas ja aber angeblich auch. War die jetzt schlicht gezwungen, sich auf eine Waffenruhe einzulassen?
Die Hamas kämpft um ihr Überleben, sowohl, dass sie wirklich als Menschen überleben, als auch als Organisation, auch wenn Israel immer wieder klar gemacht hat, die Hamas dürfe nie wieder politische Verantwortung im Gazastreifen übernehmen oder behalten. Also die Hamas war schon gezwungen, diesem Waffenstillstand irgendwann zuzustimmen. Sie hat aber immer wieder versucht, mit neuen Bedingungen die Hürden auch für Israel zu erhöhen. Gleichzeitig hat das Israel genauso getan und auch in der arabischen Welt werfen viele dem israelischen Premierminister Netanyahu vor, eigentlich hätte er dieses Abkommen schon vor Monaten schließen können und er hat das immer wieder sabotiert und blockiert.
Es gibt verständlicherweise auch kein Vertrauen zwischen den beiden Verhandlungspartnern. Bisher war ja alles, was irgendwie nach einer Vereinbarung aussah, äußerst fragil. Was denkst du, hält dieser Deal? Und wenn ja, ist es dann wirklich der erste Schritt zum Frieden?
Also Frieden ist ein ganz, ganz großes Wort, gerade in dieser Region. Das würde ich tatsächlich noch gar nicht in den Mund nehmen. Aber wenn es um die erste Phase geht, diese erste 6 Wochen, in denen die Waffen ruhen sollen, da bin ich so ein bisschen optimistisch, dass das hält. Wenn es dann aber in die Überführung, in die zweite Phase, wo es um einen dauerhaften Waffenstillstand geht, da wäre ich noch zurückhaltend, denn tatsächlich jeder kleine Bruch dieser Waffenruhe kann bei dem gegenseitigen Misstrauen dazu führen, dass das Ganze wieder scheitert.
In den USA schreiben sich ja sowohl der scheidende Präsident Biden als auch der zukünftige Präsident Trump, beide die Waffenruhe als Erfolg zu. Hat eigentlich einer von beiden recht oder beide?
Also wenn ich jetzt Donald Trump wäre, würde ich auch sagen, ja klar, ich war es mit meiner Drohung in Gaza, werde die Hölle losbrechen, wenn bis zu meinem Amtsantritt keine Geiseln freigekommen sind. Aber Donald Trump ist ja auch relativ gut darin, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und einfache Lösungen zu verkünden. Das war möglicherweise tatsächlich ein Auslöser, aber insgesamt ist es natürlich komplexer. Ich habe ja beschrieben, wie komplex dieses Abkommen ist. Und Grundlage des Ganzen war ja ein Plan, den Joe Biden schon im Mai vorgelegt hat. Und die Vermittler aus den USA, aus Ägypten und auch aus Katar haben wirklich monatelang im Kleinsten gearbeitet mit den beiden Konfliktparteien, um dieses Abkommen überhaupt zu ermöglichen.
Das ist die Einschätzung von Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten für Katar, wo die Waffenruhe zwischen Israel und der militant-palästinensischen Hamas jetzt ausgehandelt worden ist. Das israelische Sicherheitskabinett muss das aber noch bestätigen.
Mit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel vor 15 Monaten hat ein Krieg angefangen, der bis heute andauert. Unglaublich, was die Geiseln erleiden mussten in dieser Zeit und die Menschen in Gaza. Jetzt gibt es endlich einen Verhandlungserfolg. Israel und die Hamas haben sich geeinigt auf eine Waffenruhe im Gazastreifen ab Sonntag. Außerdem sollen israelische Geiseln freikommen. Dr. Michael Rimmel leitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Auslandsbüro in Israel und er hat diese Verhandlungen natürlich auch verfolgt. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, was glauben Sie, was bedeutet dieses Abkommen für Israel?
Ja, es bedeutet schon einen neuen Abschnitt. Seit dem 7. Oktober ist na klar Israel in den Krieg mit vielen Fronten. Die Hauptfront ist ja Hamas in Gaza gewesen. Es sind noch 98 israelische Geiseln in Geiselhaft und dass man sie zurückbringen könnte, das wäre in der Tat eine neue Phase, vielleicht eine Befreiungsphase. Man muss aber dabei bedenken, dass das Kabinett hier in Israel diese Abkommen noch nicht bestätigt hat. Es gab bis jetzt keine offizielle Verlautbarung der israelischen Regierung dazu. Und das müssen wir jetzt auch nochmal in den nächsten Stunden abwarten, auch wenn es viele Stimmen gibt, die na klar das schon bestätigt haben, inklusive ein amtierender und ein bald ins Amt kommender US-Präsident. Aber die nächsten Stunden werden sicherlich hier noch sehr spannend und entscheidend sein.
Es ist ja Israel weder gelungen, die Hamas wirklich zu zerstören, noch werden im Zuge dieses Abkommens sofort alle Geiseln im Gazastreifen befreit. Die Palästinenser jubeln heute Morgen. Ist Israel der große Verlierer?
Ja, das ist genau der Punkt an diesem Deal. Man freut sich einerseits, dass dieser Deal zustande kommt in Israel, weil man ja klar jetzt zumindest einige Geisel in der ersten Phase dieses Deals sollen ja 33 Geisel rauskommen. Man weiß allerdings nicht, wer davon noch am Leben ist und wer nicht. Und andererseits hat man Hamas nicht geschlagen. Hamas ist immer noch da. Und wie das weitergeht, auch nach dieser ersten Phase, ob es dann wirklich eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Befreiung aller Geisel geht und wie der Tag danach in Gaza aussehen könnte, ist dann die große Frage. Und auch die Deutungshoheit liegt hier nicht unbedingt auf israelischer Seite.
Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld? Wie viel Rückhalt hat dieser Deal in Israels Bevölkerung?
Ich glaube, der hat eine Mehrheit, aber die israelische Gesellschaft ist hier auch gerissen, weil nicht alle Geiseln auf einmal zurückgebracht werden. Man weiß nicht, wie viele von den Geiseln noch überhaupt leben. Und die Sorge, dass es vielleicht erst nur diese erste Tranche von 33 Geiseln rauskommen würden und dann der Rest vielleicht doch nicht zurückkommen wird. Und wie das weitergeht und die Angst, dass Hamas wieder an die Macht kommen könnte. Man hat ja gestern schon die Jubelbilder aus Gaza gesehen. Verbreiten hier Ängste und darüber wird auch heute in hohem Maße darüber diskutiert und auch gestritten. Und das ist auch der Grund, warum die israelische Regierung noch keine offizielle Verlautbarung gegeben hat, weil auch Netanyahu muss schauen, dass ihm seine Regierung nicht zusammenbricht, wenn er jetzt das offiziell ankündigt.
Die Frage ist natürlich auch, was wird dann aus Gaza? Wie geschwächt ist die Hamas aus Ihrer Sicht nach diesem Krieg?
Ja, es ist schwer einzuschätzen, aber sie ist noch da. Sie ist nicht besiegt, sie ist nicht vernichtet, sie ist noch da. Sie ist Verhandlungspartner dieses Abkommens gewesen. Es gibt sie noch als Entität und damit muss man davon ausgehen, dass sie noch eine Rolle spielen würde. Und das ist auch die Frage, ob sie wirklich bereit wären, überhaupt alle Geiseln zurückzugeben. Weil in dem Moment, wo sie keine Geiseln mehr haben, haben sie auch keine Karten mehr in der Hand, um Israel unter Druck zu setzen. Und das wird die Spielregeln nochmal ändern. Und das ist eine der Hauptfragen, die hier im Raum stehen und auch eine der umstrittenen Fragen mit Blick auf diesen Tag danach.
Wie der Geiseldeal wahrgenommen wird in Israel, darüber habe ich gesprochen mit Dr. Michael Rimmel. Er leitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Auslandsbüro in Israel.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.